guten Morgen auch nochmal von mir. Der Zahn der Zeit nagt auch an mir, darum mit Brille. Charles Spurgeon erzählte einst folgende Begebenheit aus seinem Leben. Was meine Großmutter aus der Bibel erzählte, lebte sie uns täglich vor. Sie war still, sonnig, immer freundlich und eine treue Beterin. Sie lebte an der Seite eines Mannes, der hart, undankbar, ichsüchtig und nie zufrieden war. Hatte er seinen schlimmen Tag, so mussten wir Kinder eilends das Haus verlassen. Schon unter der Tür erklärte sie uns: Kinder, geht schnell, betet für den Großvater, sonst geht er verloren. Oft verstanden wir die Großmutter nicht und sagten, wenn er so ist, hat er es auch nicht anders verdient. Als ich einmal zu ihr sagte, Großmutter, gib doch dein Beten für den Großvater auf, es hat doch keinen Sinn mehr, nahm sie mich an der Hand und führte mich in die Küche. Dort stellte sie eine Küchenwaage auf den Tisch und gab folgende Erklärung. Die Waage hat zwei Schalen. In der einen liegt der hartherzige Großvater. In der anderen werden alle Gebete für ihn gesammelt. Legt man nun ein Gebet hinein, ist das nichts im Vergleich zum Gewicht des Großvaters. Werden aber die Gebete vieler Jahre hineingelegt, ist das doch schon ein ansehnliches Gewicht. Nun stellt euch vor, ich bete schon seit 50 Jahren für den Großvater und ihr Kinder mit mir. Ich bin überzeugt, es kann nicht mehr lange fehlen, bis unsere Gebete mehr wiegen als Großvater und sie werden ihn in den Himmel emporziehen. Wäre es nicht schade, wenn wir jetzt müde würden im Beten? Wenn ihr treu mitbetet, Kinder, wird Gott uns erhören. Und so betete ich noch 7 Jahre mit der Großmutter für die Errettung des Großvaters. Nachdem sie 57 Jahre im Gebet für ihren armen Mann durchgehalten hatte, nahm der Herr Jesus sie zu sich. Sie starb, ohne die Freude der Bekehrung des Großvaters erlebt zu haben. Erst am Sarg der Großmutter brach der hartherzige Großvater zusammen und übergab sein Leben dem Heiland mit unbeschreiblichen Reuetränen. Gerade ich, der vor 7 Jahren noch der Großmutter den Rat gab, nicht mehr zu beten, durfte mit dem 83-jährigen Greis niederknien und seine Umkehr erleben. Der einst so gefürchtete Tyrann wurde zu einem sanften, liebenden, treu betenden Großvater, der jedem seiner Besucher unter Tränen ermahnte, sein Leben dem Herrn zu geben. Das Gewicht der Gebetswaagschalen hatte also den alten Großvater doch noch nach oben gezogen. Und Großmutter darf nun im Himmel dafür danken. Soweit dieses Zeugnis von Charles Spurgeon. Charles Spurgeon heißt er. Und dieses Zeugnis nimmt uns mit hinein in unseren Predigttext. Ich will über das Gebet sprechen. In der Vorbereitung fiel mir auf, wie viele Inhalte und Formen des Gebetes möglich sind. Fürbitte, Lob, Dank, Anbetung, Bußgebete, prophetisches Gebet und so weiter. Wir bräuchten Tage, um die Thematik umfassend zu behandeln. Aber einen Aspekt möchte ich hervorheben, der mir wichtig geworden ist. Ganz gewiss kennt ihr unzählige Predigten zum Thema. Und vielleicht meldet sich bei dem einen oder anderen auch das schlechte Gewissen, wenn es um das Gebet geht. Vielleicht fühlen wir uns wie ein Versager in diesem Punkt. Und das kann ich gut verstehen, mir geht es ähnlich. Darum möchte ich euch heute Morgen ermutigen, euch herzlich einladen, das Gebet aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich wünsche mir einen Sinneswandel, in meinem Leben und auch in eurem Leben. Aus dem Ich muss beten soll werden, ich darf beten. Denn Gebet ist ein Privileg. Wir haben die Erlaubnis, jederzeit mit dem Vater im Himmel zu reden. Worin liegt es nun aber, dass wir dieses Privileg so selten nutzen? Die spanische Klostergründerin Teresa von Avila hat es einmal so formuliert: Alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf die Ursache, zu beten, als wäre Gott abwesend. Hierin liegt für mich ein Schlüssel. Wir beten, als wäre der Himmel leer. Wenn es doch Milliarden Menschen gibt, warum sollte Gott ausgerechnet mir zuhören? Kennt ihr diesen Gedanken? Die Bibel beinhaltet eine Ermutigung zum anhaltenden Gebet. Und so lese ich uns den Predigttext aus Lukas 18 ab Vers 1 vor. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht verschaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Soweit unser Bibeltext. Normalerweise wird dieser Text benutzt, um Christen zum anhaltenden Gebet aufzufordern. Da werden die Worte Beharrlichkeit und Ausdauer gebraucht. Und ja, sie sind beim Beten ja auch entscheidend. Als ich mich mit dem Text beschäftigte, fiel mir noch ein anderer Aspekt auf. Und diesen wollen wir heute Morgen gemeinsam anschauen. Doch lasst uns zunächst die Personen des Gleichnisses ansehen. Da wird uns eine Witwe vorgestellt. Keine Frau, der ein riesiges Vermögen hinterlassen wurde. Sie ist nicht vergleichbar mit den Witwen unserer Zeit, die teilweise Milliarden geerbt haben. Die Witwe von Steve Jobs, dem Begründer des Apple-Imperiums, wird ein Erbe von etwa 16,4 Milliarden Dollar nachgesagt. Zu biblischen Zeiten war dies vollkommen anders. Witwen gehörten damals zum Rand der Gesellschaft. Nur Männer konnten ihr Recht vor Gericht durchsetzen. Frauen und ganz besonders Witwen durften keinen einzigen Gerichtssaal betreten. Wenn sie Glück hatten, gab es einen erwachsenen Sohn und dieser konnte dann an ihrer Stelle das Anliegen bei Gericht vortragen. Unser Bibeltext lässt aber vermuten, dass diese Witwe niemanden hatte, der sich für sie einsetzte. Sie war eine Frau, die kein Gehör fand. Welches Unrecht ihr genau widerfahren war, bleibt auch offen. Denkbar wäre, dass sie das Opfer skrupelloser Menschen geworden ist. Vielleicht hat man sie um eine größere Geldsumme geprellt, vielleicht hat man ihr ein Stück Land geklaut. Fakt ist, niemand setzte sich für sie ein. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den Richter im Ort. Der Begriff Richter hat für unser Denken eher etwas Bedrohliches. In der Bibel und auch nach orientalischem Verständnis hat er aber die Aufgabe, Recht zu schaffen. Hier in unserem konkreten Falle wird betont, dass er sich weder vor Gott noch vor einem Menschen scheute. Moral und Respekt kannte er nicht. Er konnte tun, was immer ihm gerade einfiel. Und ausgerechnet an ihn wendet sich nun diese Witwe. Welch ein Mut! Dieser Mut wurde wahrscheinlich in der tiefsten Verzweiflung geboren, an dem Punkt, wo sie keinen Ausweg mehr sah. Obwohl dem Richter sein schlechter Ruf vorauseilt, entscheidet er sich, ihr nun die Hilfe zu geben. Sie weiß, wenn jemand helfen kann, dann er. So ist er ihre erste Anlaufstelle. Andere Optionen hat sie nicht. Seine Reaktion beschreibt die Bibel mit den nüchternen Worten: Er wollte nicht. Vielleicht hat er sie vor die Tür gesetzt, vielleicht hat er sie verspottet. In unserem Text wird das Wesen der Witwe nicht weiter beschrieben. Ich persönlich denke, sie hatte ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Sie lässt sich nicht abweisen. Sie bleibt dran. Sie ist fest entschlossen, den Richter so lange zu nerven, bis er ihr Recht verschafft. Sie muss eine immense Beharrlichkeit an den Tag gelegt haben. Der Richter ist letztendlich so genervt von ihr, dass er zu sich selbst sagt in Vers 4: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Offensichtlich befürchtet er sogar körperliche Gewalt. Und so gibt er nach und verschafft ihr Recht. Und an dieser Stelle wird's für uns ganz spannend, weil Jesus uns hier direkt anspricht. Er sagt in Vers 7, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? Jesus will, dass wir an dieser Stelle eine Tatsache im Herzen ergreifen. Und genau darauf will ich eure Augen lenken. Die Schlüsselworte in Vers 7 sind seinen Auserwählten. Wir sind die Auserwählten Gottes, die Berufenen, die Herausgerufenen. Wir sind keine Fremdlinge mehr. Wir sind zu Söhnen und Töchtern gemacht. Wir sind durch Jesus mit Gott versöhnt. Wir sind seine Geliebten, die Menschen, die er in seinem Herzen trägt, deren Name in seine Hände geschrieben ist. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Bestimmung. Es ist wie ein Titel, den Gott uns verleiht, seine Auserwählten. Wenn wir begreifen, wer wir in Gottes Augen sind, werden wir motiviert zum Gebet. Wenn wir erkennen, wie wertvoll wir für ihn sind, ist Gebet keine Pflichterfüllung mehr. Nein, Gebet ist dann die vertraute, persönliche Unterhaltung mit dem Vater im Himmel, der uns mehr liebt, als wir uns jemals vorstellen können. Gott sehnt sich nach einer Herz-zu-Herz-Beziehung. So ist es doch auch in unserem Alltag, oder? Wir sehnen uns danach, mit den Menschen zu sprechen, die wir lieben. Wir scheuen weder Zeit noch Mühe, um mit unseren Lieben zu plaudern, uns auszutauschen. Und genauso ist es auch bei Gott. Er sehnt sich danach, uns zu hören. Ihm ist es wichtig, was uns auf dem Herzen brennt. Gott hört genau hin, wenn wir reden, weil er an uns, an unseren Sorgen, an unseren Freuden Interesse hat. Nichts motiviert uns so sehr zu beten, wie die Erkenntnis, Gott freut sich über unser Gebet. Wenn wir das begreifen, werden wir mit Freude unseren Tagesablauf ändern. Wir werden uns gerne Zeit für das Gebet reservieren. Gebet ist dann keine Last mehr. Nein, es wird leicht und einfach zu beten. Und wir werden uns auf das Gespräch mit Gott freuen. Denkt doch einmal darüber nach. Wir dürfen mit dem Gott des Universums, mit dem König aller Könige, ganz persönlich reden. Ihm unser ganzes Herz ausschütten. Ihm sagen, was uns Sorgen macht und wo uns der Schuh drückt. Für mich ist es ja immer hilfreich, Dinge ganz praktisch anzugehen. Und so stelle ich mir während meines Betens vor, ich sitze in einem schlichten Raum, in dem zwei Stühle sich gegenüberstehen. Auf dem einen Stuhl sitzt Jesus und ich setze mich auf den gegenüberstehenden Stuhl. Und während ich anfange zu reden, schaue ich ihm direkt ins Gesicht. Manchmal fehlen mir dann die Worte, aber die sind auch nicht wichtig. An anderen Tagen schütte ich mein Herz vor ihm aus, rede mir alles von der Seele, erzähle ihm, was mich bewegt. Und dann bitte ich um sein Eingreifen, nenne Anliegen, Menschen und Situationen, die mir auf dem Herzen brennen. Probiert das doch mal aus. Stellt euch vor, Jesus schaut euch direkt in die Augen, während ihr betet. Ich wünsche euch, dass diese Momente euer Gebetsleben so verändern, wie sie meins verändert haben. Zwei Aspekte in unserem Text möchte ich noch beleuchten, die wir nicht übersehen dürfen. Beim Lesen des Textes könnten wir vermuten, Gott ist der ungerechte Richter. Und hier müssen wir genau aufpassen. Gott und der Richter haben nichts, aber absolut nichts gemein. Gott ist gerecht und heilig. Er ist liebevoll und freundlich. Nichts in Gottes Wesen ähnelt diesem Richter. Unser Gott ist gütig, voller Erbarmen, voller Gnade, voller Geduld. Wir müssen niemals mit Gott kämpfen, um zu unserem Recht zu kommen. Wir müssen ihn auch nicht bedrängen, um eine Bitte erfüllt zu bekommen. Die Bibel zeichnet das Bild eines liebenden Vaters, der uns gerne Gutes tut. Wir müssen ihn nicht betteln, damit er uns einen Gefallen tut. Er freut sich über unser Vertrauen, das wir im Gebet zum Ausdruck bringen. Er ist glücklich, unsere Stimme zu hören. Gott hat alle Möglichkeiten. Er ist allmächtig. Er kann und er will uns helfen in jeder Lebenslage. Die Bibel sagt in Matthäus 28, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott ist in keinster Weise an menschliche Einschränkungen gebunden. Seine Möglichkeiten sind nicht limitiert. In Lukas 18, Vers 8 wird die Frage formuliert, wird Jesus solchen Glauben auf der Erde finden? Und an dieser Stelle möchte ich euch und mich ganz konkret fragen, glauben wir wirklich, unser Gott ist allmächtig? Glauben wir, ihm ist nichts unmöglich? Hier und heute und jetzt in unserer Situation, auch in unserer aktuellen Gemeindesituation, in der niemand von uns eine Lösung hat und in der jedes menschliche Bemühen sinnlos erscheint? Trauen wir unserem Gott eine radikale Umgestaltung zu? Erwarten wir einen Neuanfang, der uns alle ins Staunen versetzt? Ein zweiter wichtiger Aspekt in unserem Bibeltext ist, wir sind nicht wie die Witwe. Gott hat uns durch Jesus in eine besondere Stellung gehoben. In seinen Augen sind wir wertvoll. Wir sollten uns niemals als wertlos, entrechtet oder unterdrückt ansehen. Wir sind keine Opfer. Wir haben die Freiheit, ja die Einladung, Tag und Nacht zu ihm zu kommen. Darum heißt der Titel meiner Predigt auch, mutig komme ich vor den Thron. Es ehrt Gott, wenn wir mit unseren Anliegen zuerst zu ihm kommen, nicht erst dann, wenn alle anderen Optionen versagt haben. Die Witwe steuerte sofort die richtige Adresse an. Nur bei dem Richter hatte sie Hoffnung auf Hilfe. So müssen wir unseren Fokus auf Jesus setzen. Wisst ihr, das Gebet sollte niemals der letzte Notnagel sein, wenn alle anderen Optionen versagt haben. Nein, das Gespräch mit dem Herrn muss in jeder Lebenslage unsere erste Zuflucht sein. Darin zeigt sich doch unser Vertrauen. Lasst uns doch Jesus ehren, indem wir immer und zuerst ihm unsere Anliegen vor die Füße legen, ihm zuerst unser Vertrauen aussprechen. Es ist, wie wenn ein gestresster Geschäftsmann seinen Kindern eine geheime Telefonnummer gibt und sie ermutigt, ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen. Er freut sich, wenn zwischen all den dienstlichen Gesprächen die Stimmen seiner Kinder zu hören sind. Können wir glauben, dass Gott alles stehen und liegen lässt, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir uns im Gebet ihm nahen? Die Bibel ermutigt uns darin: Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Am Ende meiner Predigt möchte ich noch die Eigenschaften der Witwe beleuchten, die nachahmenswert sind. Sie ist beharrlich, sie ist entschlossen und sie hält durch. All diese Eigenschaften brachten den Richter letztendlich dazu, ihr Recht zu verschaffen. Hier werden wir aufgefordert, von der Witwe zu lernen. In Vers 7 heißt es: Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wie die Witwe am Gebet festzuhalten. Hört nicht auf zu beten, bleibt dran. Haltet durch. Bringt eure Anliegen immer und immer und immer wieder vor Gott. Die Bibel spricht ganz selbstverständlich davon, dass die Auserwählten Tag und Nacht zu ihm rufen. Das ist ein hohes Level, oder? Vielleicht erlaubt ihr dem Herrn auch, euch nachts aufzuwecken, wenn eine Person in Nöten ist und dringend Gebet braucht. Ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Gott erhört dieses Gebet ganz gewiss. Wenn wir beten, ist aber unsere Herzenshaltung entscheidend. Gott ist kein Kaugummiautomat, in den ich oben ein Gebet stecke und unten fällt meine Gebetserhörung aus dem Schlitz. Nein, wir kommen zu ihm mit dem festen Wissen, seine geliebten Kinder zu sein. Ich persönlich glaube ja, Gottes Gesicht strahlt, wenn wir mit ihm reden. Es lohnt sich, im Gebet nicht aufzugeben. Lasst uns so lange dranbleiben, bis wir Veränderung sehen. Gott ist treu. Seine Versprechen sind ewig gültig. Er verspricht, uns in Kürze zu erhören. Er zögert es nicht lange hinaus. Mit einem Augenzwinkern möchte ich aber noch dazu sagen, unsere Vorstellungen von Zeit entsprechen nicht unbedingt Gottes Zeitplan. So kann es also passieren, dass wir etwas länger auf die Gebetserhörung warten müssen. Dennoch bricht Gott niemals sein Versprechen. Die Zeit des Wartens hat noch einen positiven Nebeneffekt. Da wächst Geduld in unserem Herzen. Und diese Geduld fehlt uns doch so oft. Ich schließe mit einer Liedzeile. Herr, lehr uns beten, dass wir mit dir reden, wie Kinder mit ihrem Vater. Amen.